In dieser Woche hat sich was gejährt, da hat es mich total geschleudert. Zu meiner Frau gesagt, eigentlich müssen wir mal einen Besuch machen in Auschwitz. Aber dann habe ich gelesen von unserem Bundespräsident, der mit seiner Frau dort war, an diesem Gedenktag und durchgegangen ist, der war schockiert. Und wenn ich an dieses Geschehen, nicht nur Auschwitz, denke, dann kommen mir beinahe die Tränen. Wie kann das in Deutschland, im Land der Reformation, im Land der Dichter, sowas passieren? Am 27. Januar war dieser Gedenktag zur Befreiung des größten deutschen Vernichtungslagers in Auschwitz. Auschwitz steht für Grausamkeit. Es ist unvorstellbar, dass Menschen Menschen antun können. Es gibt bei Bad Liebenzell-Meisenbach ein AK Israel, die haben das Thema Erinnern, Gedenken, Zukunftsgestalt. Meine Frau war 5 Wochen, 6 Wochen in Israel, in Shavi Zion. Shavi Zion steht dafür, dass gerade Meisenbach, diese, das haben sich auf die Fahne geschrieben, den Holocaust-Überlebenden geholfen wird. Und es hat sie und mich, als ich ein paar Jahre später dort war, tief beeindruckt, wie Juden auf uns zukommen, freundlich uns aufnehmen. Wir haben auch mit einer Gruppe damals erlebt, dass wir an einem Abend bei Juden zu Hause waren und da war es ganz anders. Da kam uns richtig die Kälte entgegen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Geschichtsbewusstsein aufrechtzuerhalten. Denn dieses Geschehen, das wird in Israel sehr bewusst immer wieder erlebt. Das Wachhalten der Geschichte ist für Israel ein Überlebensprinzip. Denn Geschichtslosigkeit macht Gott vergessen und zukunftslos. Und da müssen wir als Deutsche und besonders auch Jüngere, die manchmal meinen, mit ihnen fängt das Rad an, auch überlegen, es gibt auch noch was davor und es gibt etwas danach. Geschichtsbewusstsein dagegen ermutigt, in der Verantwortung vor Gott in die Zukunft zu gehen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, er hat sich in Yad Vashem, das ist diese Gedenkstätte in Jerusalem, wahrscheinlich die alle, die nach Jerusalem gehen werden, dorthin kommen, nehmt euch Zeit, bewusst das wahrzunehmen, was da wirklich passiert ist. Er hat sich der historischen Schuld bekannt. Und gleichzeitig drückt er seine Dankbarkeit über die ausgestreckte Hand der Überlebenden zur Versöhnung aus. Diese ausgestreckte Hand darf nicht durch neuen Judenhass oder Antisemitismus ausgeschlagen werden. Es ist unsere Verantwortung, heute Versöhnung zu suchen und allem Hass und aller Hetze zu wehren. Ich bin total erschrocken, dass in Deutschland Antisemitismus zunimmt. Ich denke an Halle und ich denke an manche Aussagen auch von Politikern, wo uns eigentlich die Haare zu Berge stehen müssen. Und ich habe an diesem 27. Januar im Fernsehen ein Stück weit verfolgt. Das kann nur ein Rentner machen. Aber es hat mich total überrascht und erschrocken, dieser Überlebende M. Trusky. Er sagt, Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Also plötzlich war es da. Sondern, ich lese zurzeit einen Roman über diese Zeit von Juden, das geht schleichend. Ist damals schleichend gegangen. Und alle Juden und auch Deutsche haben gemeint, das ist nur vorübergehend. Das ist gleich wieder zu Ende. Und er sagt, es kann heute und überall geschehen. Und er hat aufgefordert, bleibt nicht gleichgültig. Bleibt nicht gleichgültig. Wir sagen, naja, das ist in Halle passiert. Das passiert bei uns nicht. Wissen wir es? Kann überall passieren. Seid nicht gleichgültig, wenn Bürgerrechte gebrochen werden, wenn Wertvorstellungen gebrochen werden, wenn die Demokratie angegriffen wird, wenn historische Lügen verbreitet werden. Ist nur ein Vogelschiss. Das muss uns, ja, da muss man auf die Füße stehen. Wenn Minderheiten diskriminiert werden, seid wachsam und wehrt den Anfängen, damit es niemals wieder passiert. Das sollte ich am Anfang. Ich denke einfach, wir können nach dieser Woche nicht zur Tagesordnung einfach übergehen. Es war mir ein Bedürfnis, euch zu sein, bleibt wachsam. Passt auf. Steht hin und sagt, so gehen wir nicht miteinander um. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich bin total schockiert, wenn ich über diese Nazi-Zeit Sachen lese, sehe, höre. Und ich frage mich auch, lieber Gott, wo bist du eigentlich gewesen? Warum hast du hier nicht eingegriffen? Es ging doch um dein Volk. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht, dass Menschen mit Menschen so umgehen können. Auch wenn wir nicht daran beteiligt waren, beugen wir uns vor dieser Schuld und bitten um Vergebung und hilf uns aufzustehen, wo es in diese Richtung geht. Amen. Heute geht es ein Stückchen weiter im Hebräerbrief und Robin Williams hat gesagt, früher dachte ich, das Schlimmste, was im Leben passieren könnte, ist am Ende ganz allein zu sein. Ist es nicht. Das Schlimmste im Leben ist am Ende mit Menschen zu sein, welche dir das Gefühl vom Alleinsein geben. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach Beziehung, nach Geborgenheit. dass einer mitgeht, dass ich nicht allein gehen muss. Der Hebräerbrief, es ist tatsächlich so, Entschuldigung, dass man hier vorne lesen muss, trotz Brille. Also da müsst ihr im Leitungskreis nochmal überlegen. Es geht also wirklich nicht. Da war das hier vorne, wäre es nicht besser, hat man da vorne das gesehen. Jetzt muss man sich immer umdrehen. Also der Hebräerbrief ist ein Lesebrief. Nicht an eine bestimmte Gemeinde geschrieben, sondern man könnte auch sagen, ist wahrscheinlich so ein Rundlaufbrief. Ein Rundbrief, der dann in den Gemeinden vorgelesen wurde. Das letzte Mal haben wir schon gehört, also wahrscheinlich ist der Verfasser unbekannt, also man nimmt an und nimmt an, aber im Endeffekt weiß man es nicht. Warum wurde eigentlich der Hebräerbrief geschrieben? Der Grund ist, die Gemeinde war voll im Zweifel. Ist Jesus wirklich derjenige, welcher? Und dann war noch Verfolgung. Es war damals im Römischen Reich so, dass die Juden ja geduldet wurden als Religion. Die hatten keine Probleme, die wurden auch nicht verfolgt. Aber die Christen wurden verfolgt im Römischen Reich. Und das war die Situation, die Christen wurden verfolgt im Römischen Reich. Und sie haben sich gefragt, warum sollen wir der Verfolgung nicht aus dem Weg gehen? Es ist doch gar nicht schlimm, für die Götter so ein bisschen Räucherwerk zu geben. Warum muss ich sagen, nur Jesus Christus ist mein Herr? Vielleicht geht es auch ohne Glauben. Ich habe mit der Maren vorhin gesprochen, dann habe ich gesagt, heute sind ja alle Leute tolerant. Wenn du von Jesus redest, dann sagen die, du glaubst an Jesus, ich glaube halt an Buddha. Oder ich glaube an was anderes. Das ist keine Konfrontation, sondern das ist halt so. Leichter wäre es für uns Christen manchmal, es würde konfrontiert. Dann wird man etwas stabiler, wie wenn man sagt, ja, das glaubst du. Und ist dein Privatglaube. Bringt Jesus Christus wirklich mehr? Ist Jesus wirklich der absolut große, mächtige, starke, den ich brauche, der mit mir geht? Der Hebräerbrief bezeugt in Kapitel 1 und 2, der Sohn, also Jesus Christus, ist höher als die Engel. Ein bisschen haben wir das letzte Mal davon gehört. Kapitel 3 sagt, Jesus Christus ist größer als Mose. Bei den Juden war Mose der Superführer. Und größer als Josua, Kapitel 4. Auch der war natürlich ein großer Führer in Israel. Und dann kommt Kapitel 4, 14. Da geht es um den hohen Priester, nämlich Aaron, der erste hohe Priester. Und das war natürlich auch nochmal im Judentum eine große, hohe Stelle, eine zentrale Priestergestalt. Und da wird dann das erste Mal gesagt, Jesus Christus ist einzigartiger hoher Priester. Hoher Priester ist für uns heute, können wir nichts anfangen. Wir würden vielleicht sagen, naja, ein Priester wie bei der katholisch-evangelischen, wir haben ja keine Priester. Wir haben nur Pfarrer und Pastoren. Und der hohe Priester wäre vielleicht der in Rom. Also das ist eine Frage, was macht es mit uns? Das ist etwas, ich habe mal über Daniel gepredigt auf einer Freizeit, oder wir haben miteinander gesprochen. Dann kommt einer auf mich zu und sagt, weißt du, es war vor 3000 Jahren ist das passiert. Was hat das mit uns heute zu tun? Was hat der hohe Priester mit uns heute zu tun? Und in Kapitel 5, 1 bis 10, das sind die Verse, die ich euch vorlesen möchte und nachdenken, die Einzigartigkeit und Zuwendung des hohen Priesters Jesus Christus. Ich lese vor, denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünde. Also für die Sünden des Volkes Israel, die haben geopfert, es war Priesteramt, hohe Priesteramt. Darum muss er wie für das Volk auch für sich selbst opfern für die Sünden. Also der hohe Priester war ein Mensch wie wir. Ich bin ein Mensch wie ihr auch. Manchmal denke ich, ihr habt immer so den Eindruck, der hat einen besonderen Draht zu Jesus. Vielleicht, aber so besonders ist mein Draht zu Jesus auch nicht, euer ist vielleicht sogar noch anders. Aber er muss für sich selber opfern, bevor er für die anderen opfern kann. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Also Gott ist der, der beruft. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat. Im Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie auch an anderer Stelle, Psalm 110, Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek. Melchisedek war eine Figur im Alten Testament. Abraham hatte eine Schlacht gewonnen und dann begegnet ihm dieser Melchisedek. Und der Melchisedek segnet Abraham. Dann verschwindet er wieder. Man weiß überhaupt nicht richtig, wer er ist. Der kommt dann in Kapitel 6, wird er hier im Hebräerbrief beschrieben. Einmal noch die Gegenüberstellung. Aaron war Mensch, Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Das hat die Urchristengemeinde herausgearbeitet. Diese beiden Dinge, die wir schier nicht zusammenbringen, ganz Mensch, ganz Gott. Manche haben damals gesagt, bei der Taufe kam Gott in den Menschen Jesus und kurz vor der Kreuzigung ging Gott wieder aus Jesus heraus. So in der Art hat man es versucht, also hat nie das so stehen lassen. Ja, so wahrer Gott und wahrer Mensch. Und doch haben damals in der ersten Christenheit, in dem Glaubensbekenntnis zu Nicäa, wird es ganz deutlich gemacht. Aaron ist sündig und schwach. Jesus ist sündlos. Berufung beide durch Gott selber. Dann ihre Aufgabe sind gleich, Mittler zwischen Menschen und Gott. Unterschied ist dieses Opfer. Er muss für sich und fürs Volk opfern und opfert nicht sich selbst, sondern bei Jesus ist es, er opfert sich selbst. Und dann gibt es ja einmal im Jahr in Israel oder bei den Juden den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, wo der Hohepriester mit Blut hineinschreitet ins Heiligtum, ins Allerheiligste. Und er darf nur, wenn er das Blut bei sich hat, hineintreten. Sonst nicht. Und das einmal im Jahr. Und dann kommt er wieder heraus und dann spricht er, euch sind eure Sünden vergeben. Für uns ist Versöhnungstag Yom Kippur Karfreitag. Dann gab es bei dem hohen Priester Aaron, der hatte hier auf der Brust und auf den Schultern, also hier 12 Edelsteine, und auf diesen Edelsteinen stand die Stämme Israels. Und hier waren so Taschen drin und da hat man dann die Steine herausgenommen und er hat dann gewürfelt, um den Willen Gottes zu herauszulesen. Jesus ist König der Gerechtigkeit und des Friedens. Aaron hat einen Anfang und ein Ende. Jesus hat weder Anfang noch Ende. Das nur so als Exkurs, was eigentlich hoher Priester bedeutet und warum das natürlich bei den Hebräern stark kommt, weil es an Juden, Christen geschrieben ist, die aus dem Judentum herauskommen, die das alles mit der Muttermilch eingesogen haben. Was ist jetzt das Einzigartige an Jesus? Da heißt es in Vers 7 in diesem Kapitel, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhöht worden, weil er Gott in Ehren hielt. Das Einzigartige an Jesus Christus ist das Leiden. Seit wann er du singt, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg Jesu ins Leiden ist kein leichter Weg. Mit Bitten, Flehen und Schreien. Wenn man an den Gebetskampf im Garten Gethsemane denkt. Da hat er wirklich gelitten und gekämpft und geschrien im Gebet. Mein Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Leidenskelch an mir vorbei. Dieser Gebetskampf war so stark, dass es in der Bibel beschrieben wird, dass sein Schweiß wie Blutstropfen war. Also es war ein Ringen. Er leidet. Bitten, flehen, schreien. Das ist nicht einfach. Jesus leidet wie wir. Das ist das Faszinierende für mich. Jesus hätte ja im Himmel bleiben können und sagen, liebes Menschen da unten, ich liebe euch, ich erlöse euch, ich befreie euch. Glaube an mich. Ich brauche einen, der mir nahe kommt, der auf meine Ebene kommt. Wenn ihr schon mal schwer krank wart, dann können nicht Leute, die nie krank waren, zu euch kommen und sagen, Leiden ist nicht so schlimm. Dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, der kann mir gestohlen bleiben. Der hat keine Ahnung. Deshalb benutzt Gott euch, um zu anderen Menschen eine Basis zu finden. Zu mir haben schon Menschen gesagt, du verstehst mich. Das hängt auch mit dem zusammen, was in meinem Leben alles war. Er leidet wie wir. Ich habe jetzt gedacht, bei dieser Übertragung, da hat einer auch zitiert den Papst Benedikt, der gefragt hat, lieber Gott, wo warst du? Und ich habe gedacht, der war voll in Auschwitz. Er hat geheult mit denen, die in die Gaskammer gehen. Warum er es nicht aufgehalten hat, weiß ich nicht. Aber er war dort. Wir waren jetzt auf einer Beerdigung, wo eine junge Mutter beerdigt wurde, innerhalb von einem Vierteljahr an Krebs dann gestorben. Und ich habe die Mutter in den Arm genommen, sind unsere Freunde, und habe gesagt, Jesus weint mit dir. Könnt ihr das nachvollziehen? Jesus weint mit mir. Wenn es dieses Leiden Jesus nicht gegeben hätte, könnte ich es nicht sagen. Aber ich weiß, es ist so. Vielleicht sagt er auch, ich bin da in deinem Leid. Ich nehme dich in den Arm. Ich bin da. Jesus leidet für uns. Er ist in die tiefe, tiefe Gottverlassenheit gegangen. Er weiß, wie es einem zumute ist, wenn man schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die tiefe Gottverlassenheit. Vielleicht kommst du dir manchmal auch so vor, wo ist jetzt Gott und warum ist er nicht da? Ich spüre nicht. Übrigens, keiner der Religionsstifter ist diesen Weg gegangen. Das ist das Einzigartige an Jesus. Mohammed und der Islam, sie versuchen durch Machtpolitik und eine neue religiöse Gesetzlichkeit ein Gottesreich auf dieser Welt zu errichten. Da heißt es im Koran, der Heilige Koran brachte die größte Weltrevolution hervor und ist für die Menschheit der einzige Rettungsweg. Und weiter hinten steht dann, es ist die Pflicht eines jeden einzelnen Gläubigen, an Mohammeds Berufung zum Propheten aller Menschen den Weg, der er uns gezeigt und selbst beschritten hat, als den einzig wahren, die Menschen rettenden Weg und nur an diesen zu glauben. Es wird nirgends berichtet, dass Mohammed einen Leidensweg gegangen ist. Einen Weg, wie es manche Menschen oder viele Menschen auch gehen müssen. Vielleicht nicht ganz so schwer, aber gehen müssen. Bei Buddha ist es so, der Suzuki vergleicht das Bild des sterbenden Buddha mit dem sterbenden Christus. Buddha verschied friedlich umringt von seinen Jüngern. Manche vergleichen dieses Ende mit der Kreuzigung Christi, dem das Blut aus dem Haupt und den Seiten quillt. Er ist aufrecht ans Kreuz gestreckt mit einem Ausdruck von äußerstem Leiden und Qual, während der Buddha aussieht, als läge er im Frieden, schlummernd aus seinem Lager, ohne irgendein Zeichen der Trauer. Der aufrechte Christus stellt einen gewaltigen Geist des Kampfes dar. Der liegende Buddha ist ganz voller Ruhe. Wenn wir ihn anschauen, entschwindet alles, was dem Geist der Befreiung widerstreitet, aus unserem Bewusstsein. Jetzt können wir teilweise, wenn wir diese beiden Zitate hören, jetzt wissen wir, warum viele Leute, auch Theologen, mit dem leidenden Christus nicht umgehen können. Warum braucht es das Kreuz? Das Kreuz, heißt es schon bei Paulus, ist ein Ärgernis, eine Dummheit, den Griechen eine Torheit. Das ist aber das Einzigartige. Jesus leidet. In seinem Leiden finde ich mein Leiden, finde ich manchmal Trost. Das Zweite, Jesus schreit aus der Hölle der Gottverlassenheit, aus dem tiefsten Abgrund seiner Passion wird zum Schrei der Erlösung. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist einzigartig. Das Zweite ist der lernende Christus, gehorsam lernende Christus. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Ganz Mensch uns nah, ganz nah. Er kommt uns ganz pept. Er geht uns unter die Haut. Es wird ja gesagt, die Indianer hätten gesagt, du musst wenigstens einen Tag oder zwei Tage in meinen Mokassins gehen, um mich verstehen zu können. Er musste gehorsam lernen. Da ist er 40 Tage in der Wüste und dann begegnet ihm der Gegenspieler und versucht ihn. Ja, da gibt es auch viele Steine, mach aus diesen Steinen Brot. Lass dich herunterfallen. In der Bibel steht doch, er wird seine Engel schicken, die dich behüten. Und ich gebe dir alles, wenn du niederfällst. Das ist nicht so einfach so. Er musste gehorsam lernen, dem Wort Gottes gegenüber. Oder da kommen seine Mutter und seine Brüder. Und dann kommt jemand hinein und sagt, Herr Jesus, da draußen stehen deine Mutter und deine Brüder und die wollen, dass du mitgehst, die wollen, dass du mit nach Hause gehst. Und dann sagt er, was habe ich mit denen zu schaffen? Die sind meine Brüder und meine Schwestern, die den Willen Gottes tun. Versuchung. Oder da geht er mit seinen Jüngern und dann erzählt er, ich muss viel leiden. Ich muss sterben. Und dann kommt der Petrus, der spritzt vor und sagt, Herr Jesus, das widerfahre dir nur nicht. Das ist nicht Gottes Weg, das mag nicht. Ich habe einen leichteren Weg für dich. Das kann nicht Gottes Wille sein. Und dann sagt er, dein Platz ist da hinten, nicht vor mir. Du bist nicht mein Führer. Du gehörst hinter mich. Oder da ist er im Garten Gethsemane, er ringt. Ach Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Dreimal wird uns berichtet. Wie lang die Gebete waren, weiß kein Mensch. Auf jeden Fall nicht 5 Minuten Gebet. Es war ein Ringen, den Willen Gottes zu tun. Und er sagt, ich kann nicht. Ich kann diesen Weg nicht gehen, der ist furchtbar für mich. Vielleicht hat er auch gesagt, ich will diesen Weg nicht gehen. Aber im Gespräch, im Gebet mit Gott, hat vielleicht Gott auch gesagt, es gibt keinen anderen Weg zur Erlösung der Menschen. Und am Ende sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe lange Zeit gedacht, jetzt ist es zu Ende. Aber dann müsst ihr die Passionsgeschichte lesen. Dann kommt sein Freund Judas. Der kommt auf ihn zu und küsst ihn. Verräterkuss, dein Wille geschehe. Merkt ihr, wir können oftmals sagen, Gottes Wille geschehe. Dann muss ich ihn aber Schritt für Schritt buchstabieren. Dann wird er zum hohen Priester gebracht. Dann wird er angespuckt. Und er muss still sein und sagen, Gottes Wille geschehe. Dann schlagen sie ihn. Bei jedem Schlag muss er den Willen Gottes buchstabieren. Er hätte sagen, hört auf, Schluss. Er buchstabiert es. Dann schlagen sie ihn ans Kreuz. Bei jedem Schlag dein Wille geschehe. Der Wille Gottes geht nicht so schnell, zack, zack, sondern muss ich buchstabieren, schrittweise gehen. Und durch diesen Gehorsam, wie der Hebräerbrief sagt, er hat Gehorsam gelernt im Leiden bis zum Tode am Kreuz. Er hat sich bewährt. Und aus seinem Gehorsam wächst für uns Gehorsam. Die Kraft, Gottes Willen zu tun. Das dritte ist, Jesus Christus ist der Erlöser. Der Urheber des Heils, das ist Shalom. Als ich in Liebenzell studiert habe, gingen wir auch nach Tübingen und da haben wir in einer kleinen Gruppe buchstabiert, was es heißt, Heil. Was Heil bedeutet, das ist allumfassend. Vielleicht noch mehr wie Shalom. Unter Shalom versteht man ja Friede, aber da geht es um Heilung des Menschen. Jesus, so habe ich als Kind es gelernt, ist dein Heiland. Jesus Christus, dein Heiland. Ich finde es so schön. Heiland heißt, er macht Heil. Mein Heilmacher. Bei mir ist so vieles zerbrochen. Die Verbindung zu Gott war zerbrochen. Dann zerbrechen oft Beziehungen zu Menschen. Dann zerbrechen Beziehungen zu Freunden und Freundinnen. Dann zerbrechen Beziehungen zu den Eltern. Dann zerbrechen Beziehungen zwischen Ehepartnern. Dann zerbricht sogar unser eigenes. Manche sagen dann, bei mir ist alles zerbrochen. Und jetzt habe ich eine wunderbare Botschaft. Da gibt es einen Heilmacher. Als Kind bekam ich einen Traktor geschenkt, so Metalltraktor. Und wie Kerle halt sind, die müssen rumschrauben. Ja, man muss ja sehen, wie der da innen drin aussieht. Dann war es zerlegt, dann habe ich versucht, wieder zusammenzubauen. Es ging nicht. Nicht hingebracht. Dann bin ich zum Papa gegangen und habe gesagt, habe es auseinandergemacht. Ich krieg's nicht mit zusammen. So darfst du zu Jesus kommen, der Heilmacher. Herr Jesus, es ist mir zerbrochen. Ich leide unter dieser Zerbrochenheit meines Lebens. Bitte mach's doch wieder heil. Mach's ganz. Mach mein Leben ganz. Das ist die Einzigartigkeit Jesu. Er leidet wie wir Menschen. Er versteht mich. Besser als wir uns selber verstehen. Er weint mit uns. Er leidet mit uns. Er geht den Weg des Leidens mit. Der Krankheit, der Probleme. Er ist gehorsam und bei ihm können wir gehorsam lernen. Und er macht unser Leben wieder heil. Hey, das ist eine super Botschaft. Das ist unser Jesus, mein Jesus. Gibt es bei Buddha nicht, gibt es bei Mohammed nicht. Ich weiß, warum viele Pastoren mit Jesus nicht klarkommen, eher mit Mohammed. Und Buddha und wo sagen, der Islam ist das Gleiche wie unser Christsein. Nein, das gibt es da nicht. Dieses menschliche Verständnis und die Rettung gibt es nur bei Jesus. Es gibt ein Lied, das heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber mit Gott geht es ins Licht. Vertrau dich Jesus an. Vertrau dich Jesus an. Vielleicht kommst du heute Morgen und sagst, Herr Jesus, ich komme. Ich hab's kaputt gemacht. Es ist mir entglitten, jetzt ist kaputt. Mach's wieder heil. Aber das geht auch nicht schlagartig. Das braucht Zeit. Aber er macht, er fängt an. Dann gibt es ein Lied, das heißt, ich möchte, dass einer mit mir geht. Das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich warte, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich wart, dass einer mit mir geht. Es heißt, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt und der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Leid und Freuden mich begleiten. Möchtest du diesen Jesus auch haben? Möchtest du, dass er mit dir geht? Heute und aufs Leben, vertrau dich ihm an. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist einzigartig. Sowas wie du gibt es keinen zweiten. Nirgends in der Welt erleben wir Religionsstifter, die leiden. Und du hast gelitten, so müssen wir wahrscheinlich nicht leiden. Aber du verstehst uns. Du kommst uns ganz nah. Ich darf vor dir alles ausbeuten. Und Herr Jesus, wie oft gleitet mir mein Leben aus der Hand, Beziehungen aus der Hand, und ich stehe vor Scherbenhaufen, ist kaputt gegangen. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Und du sagst, ich mach's wieder heil. Ich mach's wieder ganz. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.